einsteigen mit einer Erzählung von einem Mann, der mal durch einen Wald spaziert ist. So wie die Brigitte, gell? So wie du durch den Wald spazierst, ja. Ein langer Winter war vergangen, es hat Tauwetter eingesetzt. Es war ein bisschen Schnee noch auf den Bäumen, aber der Waldboden war schon ziemlich feucht. Und plötzlich schreit ein anderer diesem Mann zu: Pass auf, da fällt ein Baum um! Und der Mann hört es und bleibt stehen und überlegt, ob diese Stimme wohl real ist, ob dieser Mann wohl recht hat. Ah ja, ich sehe ihn, also gibt es diesen Menschen tatsächlich, es gibt ihn wirklich. Und bei diesem Wetter könnte er natürlich auch recht haben, kann schon ein Baum umfallen. Ja, ich glaube ihm. Und während der Mann dem anderen zulächelt und ihm freundlich zuwinkt, wird er von einem fallenden Baum erschlagen. Hat er dem schreienden Mann geglaubt? Also, ich glaube, er hat zumindest die Botschaft dieses Mannes intellektuell erfasst. Pass auf, da fällt ein Baum um, und er hat es wohl auch für wahr gehalten, dass dies passieren könnte, aber er hat nicht wirklich Konsequenzen aus dem gezogen, was er gehört hat, nicht? Diese Tatsache wird in der heutigen Predigt eine Rolle spielen. Und deshalb habe ich auch das Thema so formuliert: Glaubst du Jesus oder glaubst du nur an Jesus? Gegen Ende der Predigt wird hoffentlich klar sein, wie diese Fragen zu verstehen sind. Mich bewegt seit langem eine Frage, die auch den Anstoß gegeben hat zu dem heutigen Predigtthema. In Johannes 7, 38, da hat Jesus Folgendes gesagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also eine Aussage, die von dem Heiligen Geist handelt, den wir empfangen sollen, wenn wir glauben. Bei der Frage, die mich bei diesem Satz bewegt, geht es um die Formulierung Jesu: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Ich habe mir überlegt, ja, wie muss ich denn meinen Glauben leben? Wie muss ich denn meinen Glauben gestalten, damit ich so an Jesus glaube, wie die Schrift sagt? Und dazu muss ich zunächst mal klären, was Jesus eigentlich meint, wenn er von Schrift gesprochen hat. Da hat er nicht die Bibel gemeint in dem Sinn, wie wir sie heute haben. Zur Zeit Jesu gab es die Bibel Alten und Neuen Testamentes ja noch gar nicht. Wenn Jesus also von der Schrift gesprochen hat, dann meinte er wohl die beiden Schriften der Juden, Tanach und Talmud. Tanach, das ist die hebräische Bibel, könnte man so sagen, und der Talmud, das ist die mündliche Auslegung. Der Tanach, er besteht aus drei Teilen. Dazu gehört die sogenannte Tora, das sind die fünf Bücher Mose aus unserer Bibel, die wir aus unserer Bibel kennen. Dann folgen die sogenannten Nevim, das sind die Propheten, und dazu gehören in diesem Tanach Josua, Richter, Könige, auch die Propheten Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Und dann noch die Ketuvim, die Schriften. Sammlungen von poetischen Büchern, Weisheitsliteratur, da gehören zum Beispiel die Psalmen dazu, da gehört auch Hiob dazu, Sprüche, Hohelied, Esther und so. Also alles Schriften, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und gleich darauf folgt der Talmud. Bedeutendes Schriftwerk, das als Kommentar der Tora, diesem Fünfbuch, gilt. Diskutiert die mündlich weitergegebenen Gesetze. Es gab bloß 613 davon. Da hätten wir ein bisschen was zum Auswendiglernen. 613 Gebote bzw. Gesetze aus der Tora, die im Talmud diskutiert werden. Also das war die Grundlage religiösen Lebens im alten Judentum. Wenn Jesus also von der Schrift gesprochen hat, dann hat er sich in aller Regel auf diese vorhandenen Schriften bezogen. Talmud und Tanach. Es gibt heutzutage immer mehr Menschen, die gerne das Alte Testament aus der Bibel verbannen würden. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Ein richtig, richtig großer Fehler, den man machen könnte. Wir dürfen niemals vergessen, wer Jesus eigentlich war. Natürlich hat er das gesetzliche Judentum komplett in Frage gestellt. Er hat einen neuen Bund begonnen und wir lesen im Neuen Testament, es ist ein besserer Bund, den er da begonnen hat. Und Jesus war von seinem Denken und Leben her ein Jude. Und damit hat er zu 100% in der jüdischen Kultur gelebt und er war auch geprägt von dieser Kultur. So wie auch wir heutzutage von der Gesellschaft geprägt sind, die uns umgibt. Also in Deutschland ist das eine immer mehr konsumorientierte, multireligiös geprägte Gesellschaft, die auch uns prägt. Und als ich so in den Jahren 1989 bis 94 mein theologisches Studium absolviert habe, da haben wir es auch von dieser jüdischen Gesellschaft gehabt, von ihrem Glauben. Das ist eine ganz spezielle Art von Glauben. Beim jüdischen Glauben, da geht es nicht nur um Verstehen, Wissen, für wahr halten. Das ist sogenanntes griechisches Denken, das eher so bei uns rumschwirrt, ja. Das wurde in der Zeit der Aufklärung noch erweitert. Jüdischer Glaube verbindet sich immer mit Leben und Handeln. Immer. Wer glaubt, der tut etwas. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, lese ich mal kurz einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief. Und in diesem Abschnitt spricht der Autor genau von dem Glauben, der sich im Leben von Menschen zeigt, die wir aus der Bibel kennen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Glauben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Was war das? Aus? Also das ganze Ding ist ziemlich schwarz und wahrscheinlich ist jetzt. Macht nichts, ich lese weiter. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Auch in meinem Alter kann man sich mal vertippen. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat geerbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wohin er käme. Also Abel hatte Glauben und hat Opfer gebracht, seinem Gott. Henoch hatte Glauben und hat ein Leben geführt, das Gott gefallen hat. Noah hatte Glauben und hat die Arche gebaut, als man so von Regen noch nicht so richtig viel gesehen hat. Abraham hatte Glauben und zog ohne Sicherheiten weg von seiner Verwandtschaft in ein absolut fremdes Land. Und später hat er dann seinen Sohn Isaak geopfert, im Glauben daran, ja, Gott weiß schon, was er tut. Und Gott wusste, was er tat. Also Isaak blieb am Leben und wurde zu einem der größten Zeichen für echten Glauben an Gott. So wie es in unserem im ersten Abschnitt beschrieben ist, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also hier ist nicht von dieser 50-zu-50 Chance die Rede, bei der Menschen darauf hoffen, dass morgen eventuell die Sonne scheint, vielleicht nicht so richtig regnend, oder dass sie hoffen, dass sie vielleicht heute in ihrem Arbeit ein bisschen mehr Erfolg haben als vielleicht gestern. Also so eine 50-50 Chance, ja, könnte geschehen oder auch nicht. Also wenn man sich nur überlegt, Noah, Gott hat gesagt, bau ein Schiff mit bloßen Händen. Da rechnet man so einen Zeitraum von, ja, das ist so unterschiedlich, wie die Leute es bewähren, also 40 bis 70 Jahre. Also wenn du da eine 50 zu 50 Chance hättest, dass dann eventuell vielleicht irgendwann mal eine Sintflut kommen könnte. Ich glaube, bei dieser Chance hätte Noah nicht fertig gebaut. Vielleicht hat er gar nicht angefangen. Wenn er nur 50-50, oh, keine Ahnung, ob sich das lohnt. Es war ein Glaube, der sich mit dem Leben und damit dann auch mit menschlichem Handeln verbunden hat. Und durch diese Männer wird ja auch deutlich hier, dass es hier nicht nur um jüdische Art von Glauben handelt. Das Volk Israel, die Juden, die gab es zur Zeit von Noah ja noch nicht und Abraham auch noch nicht. Die waren ja viel, viel früher dran in der Weltgeschichte. Wir können also schon erahnen, Glaube an Gott muss schon viel mehr sein als nur ein Anerkennen mit dem Verstand, dass es einen Gott geben muss. Glaube, wie hier beschrieben, das ist mehr als nur so eine Erkenntnis. Ja, Jesus hat es schon gegeben und ich erkenne auch an, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Das ist nicht Glaube, wie die Schrift sagt. Das ist Logik, wie sie ein Deutscher sagen kann. Ja, ja, es ist historisch belegt, dass Jesus gelebt hat und ich habe auch irgendwo gelesen, dass er am Kreuz gestorben ist und das mit dem Begräbnis und der Auferstehung, wo habe ich denn das nur gelesen? In so einem komischen Buch, ich glaube Bibel heißt es. Und während du noch in deinen Gedanken schwelgst, wirst du fast unbemerkt vom Baum erschlagen. Die Hölle, das ist ja auch ein Ziel, das Menschen erreichen können, nicht? Also, jetzt nicht so richtig erstrebenswert, aber es ist eins. Gut, aber damit kommen wir in unserem Thema auf keinen Fall weiter. Ich denke, wir müssen jemanden fragen, der Ahnung davon hat. Ahnung davon hat, wie Glauben für uns heute aussehen soll, damit wir glauben, wie die Schrift sagt. Bisher wissen wir nur, wie zum Beispiel Abel geglaubt hat oder wie Noah geglaubt hat oder Abraham geglaubt hat. Sie haben ihren Glauben immer mit praktischem Leben, mit Handeln verbunden. Dann fragen wir mal bei einem Menschen, der den direkten Draht hatte zu Jesus. Er war nämlich sein Bruder. Ja, aus den Evangelien wissen wir, Jesus hatte nicht nur Vater und Mutter, sondern er hatte tatsächlich auch Geschwister. Und eines seiner Geschwister war sein Bruder Jakobus. Und dieser Bruder Jakobus, der hat ein Buch geschrieben. Den Jakobusbrief im Neuen Testament der Bibel. Dieser Brief, der war an Christen gerichtet, die sich in Hausgemeinden versammelt hatten, vermutet man. Das war wohl so eine Folge von Unruhen, von Spannungen in der judenchristlichen Gemeinden. Diese Spannungen führten zu Streit und, naja, als Folge davon haben sich Gemeinden gespalten und sich dann in Hausgemeinden versammelt. Das ist jetzt so eine unsägliche Geschichte gewesen damals, aber das war halt so. Und aus dem Jakobusbrief geht hervor, dass sich manche dieser Christen dann danach einem sogenannten weltlichen Lebensstil zugewandt haben. Also sie haben ihren Glauben eben nicht mit dem Leben verbunden. Jakobus schreibt, sie sind wankelmütig geworden. Also das heißt, sie haben so hin und her geschwankt zwischen ihrem Glauben und dem weltlichen Leben, so hin und her. Ich weiß nicht, ob uns das bekannt vorkommt, so irgendwie. Ja, ich glaube, das soll es unter Christen der heutigen Zeit auch geben, glaube ich. Und das heißt auch, ja, dann fragen wir ja bei dem Richtigen nach. Der scheint sich tatsächlich ausgekannt zu haben oder kennt sich aus. Und tatsächlich finden wir im Jakobusbrief einen Abschnitt, bei dem es um Glauben geht, wie die Schrift sagt. Wir finden ihn in Jakobus Kapitel 2 und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Zunächst einmal möchte ich ganz kurz vorausschicken, dass es bei diesem Thema ein großes Missverständnis gibt bei manchen Leuten zwischen dem, was der Apostel Paulus gesagt hat zu dem Thema und das, was Jakobus zu diesem Thema sagt. Paulus sagt eindeutig, dass die Erlösung eines Menschen nicht durch Werke zu erreichen ist. In Epheser 2, 8 und 9 sagt er, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und das ist und bleibt auch so. Kein Mensch kann zu seiner Erlösung irgendetwas Menschliches beitragen. Erlösung ist Gnade Gottes allein. Punkt. Und jetzt gibt's Menschen, die hören nur, ja, der Jakobus, der spricht doch davon, dass der Glaube auch menschliche Werke braucht, wenn er echter Glaube sein soll. Und schon hören wir Menschen, Jakobus, der könnte behaupten, dass wir zur Erlösung doch was Menschliches beitragen müssen, wenn er echt sein soll. Jetzt ist die Frage, was sagt Jakobus wirklich? Haben wir es hier mit einem Widerspruch in der Heiligen Schrift zu tun? Und ich glaube, da sollten wir dann besser drüber schweigen, weil die Bibel und so. Ne? Nein, wir haben es nicht mit einem Widerspruch zu tun. Bei den Worten von Paulus geht es um Glaube und Erlösung. Glaube und Erlösung, da haben menschliche Werke keinen Platz. Glaube ist Gnade Gottes. Erlösung ist Gnade Gottes, immer. Das ist und bleibt so. Kein menschliches Werk. Bei den Worten von Jakobus hier geht es gar nicht um die Erlösung, sondern hier geht es um den Glauben in der Praxis unseres menschlichen Lebens. Das werden wir eben noch sehr deutlich feststellen. Bei Paulus geht es um Glaube und Erlösung, bei Jakobus geht es um Gnade und praktischen Glauben. Und da ist die Botschaft von Jakobus eindeutig. Wenn du am Leben eines Menschen nicht erkennen kannst, sagt er, dass er an Jesus glaubt, an seinem Reden, an seinem Handeln, an seinem Umgang mit anderen Menschen, an seiner Kindererziehung, an seinen Geschäftspraktiken, was auch immer, dann, sagt Jakobus, ist sein Glaube wertlos. Dann ist es nur nutzlose Religion. Und wo die hinführt, das müsste uns hier im Raum ziemlich deutlich sein. Nutzlose Religion führt jeden Menschen nach seinem Tod direkt in die Hölle. Und das ist nicht gut. Und Jakobus, das spüre ich in diesem Brief, der hätte die Menschen gerne alle im Himmel. Deshalb auch die deutlichen Worte in diesem Abschnitt, den er hier schreibt. Ich spüre bei Jakobus diese Liebe zu den Menschen. Und ich spüre eine Sehnsucht, dass er sagt, wenn wir alle mal im Himmel sind, ich will sie alle wieder sehen. Und deshalb kann ich manches direkte Wort auch für mich richtig einordnen und ich hoffe, ihr könnt es heute Morgen auch. Sein Beispiel hier im ersten Teil, wir lesen noch zwei andere Teile, ist schon sehr, 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 sehr deutlich und praktisch. Jakobus beschreibt eine Lebenssituation, die uns heute auch so begegnen kann. Also hier geht es nicht, das muss ich vorausschicken, um den Bettler oder die Bettlerin, die einem so an der Straße begegnen oder die einem an der Haustür klingelt und was von uns will, sondern hier geht es um geistliche Schwestern und Brüder. Also um einen Menschen wie den, der jetzt so hier im Raum sitzt, neben dir, um dich herum, vor dir, hinter dir, wo auch immer. Und jetzt das Beispiel. Du weißt, dieser Mensch macht gerade eine schwere Zeit durch. Steht finanziell nicht wirklich gut da. Es fehlt an allen lebenswichtigen Dingen. Und du sagst zu ihm, ja, du, ich kann dir vielleicht helfen, einen Job zu finden, aber bis dahin musst du halt schauen, wie du über die Runden kommst. Und du gibst ihm nicht, was er braucht, obwohl du was für ihn hättest. Wie findet ihr das? Also natürlich nur, wenn sich ein anderer Mensch so verhalten würde. Wir machen das ja nicht. Jakobus sagt, dass sich so der Glaube anfühlt, der sich nicht im Leben zeigt. Der hilft absolut niemand weiter und er hilft auch dir selber nicht. Am Ende des Tages zeigt sich nur, dass dein Glaube tot ist. Ohne Nächstenliebe, ohne Mitgefühl, ohne Beziehung zu deinen geistlichen Geschwistern. Vielleicht ein bisschen religiös, aber nichts wert. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glaube und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammenwirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also vom praktischen Glauben kommt Jakobus hier auf den ja eher intellektuellen Glauben. Ja, es könnte ja jemand sagen, bei mir zeigt sich der Glaube nicht so sehr im praktischen Alltag. Ich habe so eher zwei linke Hände, ich bin mehr so mit meinem Verstand unterwegs. Ja. Aber ich glaube auf jeden Fall an Gott. Er ist der einzige Gott im Universum. Und darauf antwortet Jakobus, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Richtig, gut, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Es ist ein krasses Beispiel, dachte ich so, aber es ist ein wichtiges Beispiel. Jakobus bringt den Teufel ins Spiel, um zu zeigen, Glaube allein mit dem Verstand bringt nichts. Der Teufel kann auch denken. Aber er wird in die Hölle landen. Gott hat extra die Hölle geschaffen für ihn, hat sie ja nicht für den Menschen geschaffen. Manche denken ja, Gott ist so lieblos, der hat die Hölle für den Menschen geschaffen. Hat er nicht? Steht im Matthäus-Evangelium, er hat es für den Teufel geschaffen und der kommt da auch hin. Und jetzt sagt Jakobus zu all denen, die nur mit dem Verstand glauben wollen, du, das tut der Teufel auch. Aber er zittert wenigstens vor Ehrfurcht vor Gott. Jakobus sagt damit also, wenn sich dein Glaube an Jesus Christus nicht in deinem Leben zeigt, dann bist du nicht besser dran als der Teufel. Wobei der sich wenigstens der Größe Gottes bewusst ist und zittert. Und dann zeigt Jakobus, wie praktischer Glaube aussehen kann. Zum Beispiel hat Abraham im Glauben an Gott gelebt und wollte deshalb seinen Sohn opfern, weil Gott es gefordert hat von ihm. Wir wissen heute, Gott hat den Glauben dieses großartigen Mannes richtig auf die Probe gestellt. Und Abraham hat es geschehen lassen. Dadurch, dass Abraham damals seinen Sohn auf den Opferaltar gelegt hat, wurde sein Glaube an Gott praktisch sichtbar. Er hat damit getan, was Gott von ihm verlangte. Abraham hat zutiefst vertraut, dieser Gott will nur das Beste für mich und mein Leben. Und so ging er mit seinem Sohn Isaak auf den Berg, um ihn dort zu opfern. Wir wissen heute aus der Bibel, dass Abraham darauf vertraut hat, selbst wenn ich meinen Sohn umbringe, Gott wird ihn von den Toten auferwecken können und wollen. Wow, das ist ein Glaube. Und Gott hat dieses Vertrauen zutiefst geehrt, indem er zuließ, dass Abraham zu einem Freund Gottes wurde. Wow. Ich habe mir gedacht, was wäre das, wenn es von uns so heißen würde? Du bist eine Freundin Gottes oder du bist ein Freund Gottes. Wow. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Denn wie der Leib ohne Geist ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Die Hure Rahab, das war die Frau, die die Kundschafter des Volkes Israel versteckt hatte, als die damals Jericho ausspioniert haben und sich überlegt haben, wie kriegen wir diese Festung nieder? Und als da die Leute aus der Stadt draufgekommen sind, hat diese Frau die Kundschafter in ihrem Haus versteckt. Und als die Mauern von Jericho bei der Landnahme Israels gefallen sind, war sie die einzige aus dieser Stadt, die überleben durfte, sie und ihre Familie. Sie ist namentlich im Stammbaum Jesu erwähnt in Matthäus 1. Da gibt es auch noch ein paar andere Frauen, die auch im Stammbaum Jesu erwähnt werden, was normalerweise nicht so richtig üblich ist damals. Also im Stammbaum von Familien wurden die Männer erwähnt und die haben dann so viele Kinder gekriegt und so weiter. Und hier im Stammbaum Jesu in Matthäus 1 ist zum Beispiel von Tamar die Rede, die getäuscht wurde. Da ist von Ruth die Rede, die Moabiterin, eine, die gar nicht aus dem Volk Israel kam und steht dann auch noch im Stammbaum. Bathseba, die Frau des Uriah, steht in dem Stammbaum, ja. König Israel, der König David hat ja Uriah töten lassen, damit er die Bathseba bekommt. Weil sein Täuschungsversuch nicht geklappt hat. Also das müsst ihr euch mal anschauen, diesen Stammbaum. das finde ich schon klasse, auch wenn Stammbäume normalerweise jetzt nicht so richtig interessant sind, aber der schon. Denn es werden nur diese besonderen Frauen namentlich erwähnt, die man unter den religiösen Führern Israels total verabscheut hat. Und die stehen bei Jesus im Stammbaum. Nur die. Sonst drumherum nur Männernamen. Aber diese Frauen werden erwähnt. Das ist so eine richtig, richtig tolle Ehre für diese Frauen. Und auch so zeigt zumindest der Matthäus beim Niederschreiben auch seinen Glauben im Alltag. Und dann treibt Jakobus diesen Gedanken quasi auf die Spitze. Er sagt, dass ein Körper, in dem kein Geist ist, für tot erklärt wird. Also hier geht es nicht um den Heiligen Geist, hier geht es um den Geist des Menschen. Wenn ein Mensch für tot erklärt ist, dann ist der Geist bzw. die Seele von ihm gewichen. Das Leben ist zu Ende. Und jetzt sagt Jakobus, wenn sich dein Glaube nicht in deinem Leben zeigt, ganz in dem Sinn, wie Jesus es sagt in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an dem, was sie tun. Wenn ihr hinguckt, dann seht ihr, da ist Glauben an Jesus. Wenn sich dein Glaube nicht in deinem Leben zeigt, dann ist er so tot wie ein Mensch, aus dem das Leben gewichen ist. Gut, das hätten wir also geklärt. Dann lasst uns zum Schluss noch kurz auf eine Frage eingehen zu diesem Thema, die in unserer Gesellschaft mittlerweile einen ganz hohen Stellenwert hat. Das ist die Frage, was bringt's? Was bringt's mir? Was bringt mir ein Glaube, der im Leben sichtbar werden soll? Wozu das? Und ich möchte mit einer Stelle antworten, die wir am Anfang schon mal gelesen haben, Hebräer 11, 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also da werden zwei Fragen beantwortet eigentlich. Die erste lautet, warum soll ich eigentlich glauben? Und der Autor des Hebräerbriefs, der fackelt gar nicht lange, sondern gibt gleich die Antwort. Wenn du nicht glaubst, wie die Schrift sagt, kannst du Gott nicht gefallen. Warum soll ich also glauben? Um Gott zu gefallen. Okay, ist natürlich nur wichtig, wenn du es auch willst, klar. Manche Christen wollen ja alle möglichen Gefallen, sie leben dann auch entsprechend, sie versuchen es allen Menschen recht zu machen, sie versuchen es ihren Kindern recht zu machen und denen zu gefallen, sie versuchen bei, was weiß ich, welchen Plattformen, YouTube und was weiß ich, wo möglichst viele Likes zu bekommen und. Wer aber Gott gefallen möchte, für den gibt's nur eine einzige Plattform. Die müsst ihr euch jetzt aufschreiben. Glauben.gott. Glauben Gott. Das ist die einzige. Und es wird auch hier im Abschnitt dieses Hebräerbriefs deutlich, dass es um Glauben geht, der sich im praktischen Leben zeigt. Es ist ein Glaube, der zu Gott kommen will, der diesen großen Gott sucht, bei ihm die Lösungen sucht für seine Lebensfragen und dieser Gott, der ihm Glauben schenkt in seiner Gnade. Und damit sind wir bei der Frage, was bringt's? Was bringt's mir? Ganz einfach. Du kriegst einen Lohn. Das finde ich stark. Du kriegst einen Lohn dafür, dass du geglaubt hast. Einer der Jünger von Jesus, Petrus, der hat sich diese Frage auch mal gestellt. Und dann ist er direkt zu Jesus gekommen und hat gesagt, also Jesus, weißt du, wir folgen dir nach und wir haben alles verlassen und. Was kriegen wir eigentlich dafür? Und Jesus, der hat losgeschimpft. Wie kannst du nur so eine Frage stellen? Das ist doch unmöglich, ja? Nein, hat er nicht. Er hat ihm einfach eine Antwort gegeben. Gesagt, okay, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen. Und das ewige Leben. Also ein Lohn, der individuell auf den Einzelnen zugeschnitten ist und den es nicht erst gibt, wenn du im Himmel bist. Also du kriegst das und dann noch obendrauf, wenn du mal tot bist, das ewige Leben. Huh, das ist klasse. Voraussetzung für diesen Lohn ist, dass wir Gott suchen. Und dass wir vor diesem Gott eine Art von Glauben leben, der für andere Menschen aus allen Poren unseres Daseins sichtbar wird. Ich schließe, indem ich noch mal kurz auf das Thema zurückkomme. Glaubst du Jesus? Oder glaubst du nur an Jesus? glaube, dass diese Fragen schon in der anfänglichen Geschichte beantwortet wurden. Tut mir leid, dass ich dann noch eine Predigt angehängt habe. Wenn du Jesus glaubst, dann bleibst du nicht im Wald stehen und wartest darauf, dass du vom Baum erschlagen wirst. Wenn du Jesus glaubst, dann regierst du auf das, was er sagt. Um zu wissen, was er sagt, so ein kleiner Tipp am Rande, wäre es hilfreich, die Bibel zu studieren. Man könnte ja mal so anfangen mit den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ein paar Mal durchlesen. Ich glaube, es bringt schon eine Menge. Wenn du Jesus glaubst, setzt du dich in Bewegung. Dann werden biblische Werte für dich wichtig. Und dann setzt du sie in deinem Leben um. Und genau das wird eben nicht unbemerkt bleiben. Weil du dann anders bist und anders handelst wie Menschen in unserer Gesellschaft. Und es wird auch Gott gefallen. Und wie wir jetzt wissen, hat das einen grandiosen Lohn zur Folge. Hier auf dieser Erde und nach dem Tod das ewige Leben. Beziehungsweise es beginnt ja jetzt schon das ewige Leben. Das hat er uns in seinem Wort versprochen und noch vieles, vieles mehr. Ob wir ihm das glauben können? Amen.